Bisschen Geduld. Ich weiß es nämlich nicht, wie das jetzt mit den Bildern da klappt, aber ich möchte Sie ganz herzlich grüßen heute Abend. Muss Sie auch leider enttäuschen. Ich bin kein Nachrichtensprecher, um negative Nachrichten zu bringen. Ganz im Gegenteil. Ich bin hier, weil wir eine gute Botschaft haben. Weil wir uns freuen dürfen, weil es jemanden gibt, der dich liebt, der dir nachgeht, der dich sucht und ja, wenn ich so sagen darf, der ganz verrückt nach dir ist. Und wir dürfen uns freuen, dass es heute keine Nachrichten gibt, was in der Welt geschieht, auch wenn es so schwer ist und viel Drangsal und Not ist. Aber Jesus hat selber gesagt, wenn sowas geschieht, schaut drüber hinweg. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Freude und wir dürfen uns freuen, wie niemand anders auf der Welt. Weil wir einen Vater haben, Gott haben, der dich liebt, der dir nachgeht und der dich nicht lässt. Er wird, egal wer du bist, wo du bist und was du machst, er wird dich niemals lassen. Wenn, dann bist du es, der von ihm weggeht, aber nicht er. Und er geht dir nach, er liebt dich. Und das ist die schöne Nachricht, die wir heute haben. Und auch es, was ich selber in meinem Leben oft genug in meinem Leben erfahren habe. Manchmal frage ich mich, wieso darfst du Christ sein? Wieso darfst du Jesus persönlich kennen? Also nicht nur von ihm gehört haben, dass da mal jemand vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern der mit dir geht, der in deinem Herzen lebt. Ich kann kein Bild von ihm machen. Ich kann auch nicht erklären, wie er ist oder was er ist, aber ich weiß, er lebt in meinem Herzen und er möchte auch in deinem Herzen leben. Wo komme ich her? Ich bin geboren in Hermeskeil im Hunsrück, einer katholischen Familie. Später, ich war so 5, 6 Jahre alt, sind meine Familien nach Traben-Trarbach umgezogen, an der Mosel. Und meine Heimat ist Traben-Trarbach, Mosel, Hunsrück, Eifel. Ja, wie Gott mich dann geführt hat, das wird jetzt zu lange dauern. Später bin ich dann zur Bibelschule gegangen und da hat mir ja mit, er hat eine Gemeinschaft, schöne Zeit gehabt oder auch weniger Zeit. Aber es war eine Zeit, die wir nicht vergessen können. Dann bin ich 1986 nach Brasilien erstmal ausgewandert. Was uns oder meine Freunde immer gestaunt hat, ausgerechnet so ein Kerl, der so viele Probleme mit Sprachen hat. Ich kann bis heute noch kein Englisch. Ausgerechnet so einer schickt Gott nach Brasilien. Und da habe ich ihn auch gefragt, da hättest du aber wirklich jemand anders schicken können, aber nicht mich. Aber Gott ruft. Und ich bin dankbar, dass ich weiß, er hat mich nach Brasilien gerufen, beziehungsweise später auch nach Paraguay. Ich sollte erst für 3,5, 4 Jahre nach Brasilien gehen und dann wollte ich wieder zurück nach Deutschland. War mir damals schon bewusst, 86, Deutschland ist Missionsland. Und Deutschland ist eins von den Ländern, die ganz oben stehen, die wirklich das Evangelium brauchen. Das ist, ich kann es gar nicht verstehen, wie wenig die Leute heute von Jesus wissen. Und wenn man mit der Bibel kommt und wie sie, ach Bibel, lass das gehen. Ich verstehe es nicht. Gerade hier in dem Lutherland und wo wir auch jetzt wieder viel von Luther hören, gerade hier ist das Evangelium, die gute Nachricht, so wichtig. In Südamerika erleben wir es anderes. Da kommen die Menschen auf uns zu, wollen Bibelstunden und wollen lernen. Ich war dann 86 in Brasilien. Sollte 3,5 Jahre gehen und dann wollte ich zurückkommen. Aber irgendwie hatte ich doch keine Ruhe. Aber eins muss ich dem Herrn sagen. Also wenn du willst, dass ich in Brasilien und in Südamerika bleibe, ich kann nicht ohne Frau sein. Sagt, das geht hier in Brasilien, geht das nicht gut. Du musst mir da helfen. Und er hat mir dann auch eine ganz liebe Frau gegeben. Sie ist Paraguayerin und nicht nur eine liebe Frau, sondern wir haben inzwischen auch 4 Kinder. Alle über 20 sind noch am Studium, hören jetzt langsam auf, aber ich bin dankbar, dass sie gesund sind. Mit Jesus gehen, jein, sie kennen alles, aber der eine hatte ein bisschen mehr Probleme wie den anderen. Aber das ist etwas, was wir nicht machen können. Sie kennen die Bibel durch und durch, aber was ich hoffe, dass das in ihrem Herzen geschieht. Wie soll ich es nennen? Das Licht, die Offenbarung oder dass Jesus sie in ihrem Herzen berührt und dass sie nicht nur die Bibel kennen und das Wort lesen, sondern dass sie ihn persönlich kennenlernen. Und ich weiß, und das wird auch die Predigt heute Abend ein bisschen sein, er geht ihnen nach. Es geht kein Mensch über die Erde, den Jesus und den Gott nicht nachgeht. Ja, die Affen sind ja schon da. Warum solche Tiere? Jetzt muss ich gerade nochmal, Entschuldigung, den Drücker hier einschalten und gucken. Ich hoffe, es klappt. Warum jetzt dieses Bild hier? Was sehen wir hier? Ein paar Affen. Aber was mich so fasziniert an diesem Bild, ist dieser Kleine in der Mitte. Und ich finde das einfach so schön. So richtig schön, kuschelig, warm, so schwach, so klein, wie er ist. Aber da sind die großen Starken um ihn herum. Und dadurch, dass die Großen ihn in die Mitte nehmen, geben sie ihm auch Wert. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe. Ich war ja damals auch in Kassel gewesen. Da habe ich gedacht, was kann ich den Leuten sagen, was brauchen die? Aber egal, ob jung oder alt da war, es ist dasselbe gewesen. Ist da jemand, der mich liebt? Ist da jemand da, der an mich denkt, der mir dadurch auch einen Wert gibt? Und ich konnte nach Brasilien kommen, ich kann nach Paraguay kommen und ich kann sogar zu den Indianern gehen, die wirklich eine ganz total andere Kultur haben, Sprache haben, wo ich sagen kann, selbst nach 30 Jahren kann ich sie kaum verstehen, weil sie so total anders denken. Aber Gott hat allen Menschen die Sehnsucht in die Herzen gegeben, bin ich was wert, liebt mich jemand, ist jemand da für mich? Und das ist die gute Nachricht, die wir ihnen weitergeben können. Und da kann ich hoffentlich auch, wenn ich die Sprache nicht so gut kann, die Guarani-Sprache, ihnen auch weiterhelfen. Ist jemand da, der mich liebt? Und was ich auch kenne von Deutschland, ich komme ja nicht so aus einem ganz frommen Hause, Alkohol, Trinken, Feinfeste und so waren auch alle da. Und bis heute muss ich dran denken, wie doch mancher Berufstätiger, der ja seinen Mann oder seine Frau im Beruf steht, wenn man dann ein Gläschen getrunken hat, was dann manchmal doch für ein Elend, ein Not, ein Alleinsein zum Herzen, aus dem Herzen kommt. Und da möchte Jesus hineingehen. Und das möchte er auch bei jedem tun. Jetzt hoffe ich, drück den, wo gucke ich ja? Ist leider nicht mehr so. Viele Menschen sind allein. Sie wissen, sie sind nicht in der Mitte von der Gesellschaft, sie sind nicht in der Mitte von Freunden, die sie umgibt, sondern sie sitzen am Rand und sie merken, die Umwelt ist auch feindlich. Jetzt kommen doch ein bisschen Nachrichten. Es ist interessant, als ich 86 nach Paraguay geflogen bin, war das noch recht einfach. Du hast deine Koffer gehabt, bist am Zoll vorbeigegangen, der hat vielleicht mal angeschaut, wer das ist und hat dich aber dann durchgewunken. Und heute, die erste Kontrolle, Schuhe aus, Gürtel aus, Jacke aus, Taschen auf. Das ist Wahnsinn. Warum? Weil man Angst hat. Es ist leider eine negative Entwicklung, die wir erleben dürfen. Auch jetzt war Dresden. Oder die Angst vor den Terroranschlägen. Auch wir lassen uns keine Angst machen. Nein, wir nicht. Dresden, große Versammlung, große Feier. Und schön, nein, wir wollen fröhlich sein und uns freuen. Aber was ist dann wirklich? Ein paar hundert Meter weiter müssen sie Betonklötze auf die Straße stellen, damit nichts passiert. Irgendwas stimmt doch da nicht. Mein Vater hat immer gesagt, die Welt wird fröhlich zugrunde gehen. Und ist es nicht so, dass man sich trifft, aber man trifft sich, um zu vergessen, was wirklich ist. Und das ist einfach schade. Und da fehlt halt eben die Veränderung und den Frieden Gottes, den er uns geben will. Das letzte Affenbild, das hat mir auch so schön gefallen. Der kleine Affe in der Mitte. Es ist schön, wenn man Freunde hat, die einem in den Arm nehmen, die dich trösten und die dir auch sagen, du bist uns wichtig, komm, lass uns beten. Aber so ganz fröhlich sieht der kleine Affe noch nicht aus. Ich habe gedacht, der kleine Affe, der kennt Jesus vielleicht noch nicht. Doch es ist etwas anderes. Jesus im Herzen haben. Es ist wichtig, dass wir Freunde haben. Es ist wichtig, dass du zu jemandem gehen kannst, mit ihm sprechen, mit ihm reden. Aber das Wichtigste ist wirklich, Jesus im Herzen haben, ihn kennen. Dann kann es auch schon mal passieren, dass der eine oder Frau oder andere Freund vielleicht nicht das erfüllt, was du erwartest. Aber Jesus ist da. Und das möchte ich, dass Sie das ganz einfach mitnehmen. Jesus ist da, er lebt, er sucht dich. Gott sucht dich. Das sind jetzt keine paraguayischen Affen gewesen, sondern Affen von der Wilhelma, also schon Deutschland. Und wie es auch in der Bibel steht, die ganze Natur ist alles am Stöhnen und wartet auf die Erlösung. Und das ist das, was auch Gott uns geben möchte. Gut, fangen wir an. Was mich immer begeistert, unten der Vers, wir fangen unten an, weil wir gehen nach oben. Unten sind wir schon. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es hat alles seinen Anfang. Es ist kein Zufall und es ist auch keine Evolution, die heute irgendwann mal einen Urknall gemacht hat. Obwohl heute auch immer mehr Wissenschaftler nicht mehr an den Urknall glauben, sondern sie wissen, da ist was, da ist Information, da ist Intelligenz. Aber sie werden nicht sagen, das ist der Gott der Bibel. Aber wir wissen es. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wissen Sie, was mir hier an dem Satz so schön gefällt? Da fehlt nämlich was. Und ich bin froh, dass das da fehlt. Da steht nämlich nicht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Hölle. Also die einen für den Himmel und die anderen für die Hölle. Nein, die Hölle ist nicht das, was Gott geschaffen hat, sondern die Hölle ist das, was wir uns selber antun, was wir selber geschaffen haben, indem wir uns von Gott trennen, der das Leben ist, der die Liebe ist. Und ein Leben ohne ihn ist die Hölle. Aber die hat er nicht gemacht, sondern die machen wir uns selber. Und das ist schade. Er ruft, er sucht die Menschen. Und dann geht es aber aufwärts. Erste Buch Moses, dann in Offenbarung. Nun ist alles erfüllt. Ich bin der Ursprung und das Ziel. Und das ist das Wunderbare. Es geht auf eine Erfüllung zu. Es geht auf ein Ziel zu. Ich werde ja auch langsam ein bisschen älter. Ich bin zwar nicht der Älteste, noch nicht der Älteste hier, aber die Kräfte lassen schon nach, die Knie machen nicht mehr so und da frecht man sich schon. Also Herr, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten kann, dann ist gut, wenn ich einschlafe. Versteht es? Ja gut, ihr wisst es vielleicht, wie es ist. Man will nochmal richtig loslegen und es geht nicht mehr. Und da brauche ich jetzt keine Angst haben. Wenn auch mein Körper schwach wird und es vielleicht nicht mehr so geht, es geht auf das Ziel zu. Und das Ziel sollen wir uns in den Augen halten, ist nämlich, dass Jesus dich liebt und dass er aufgefahren ist zum Vater, einen Raum, einen Platz für dich geschafft hat und dass er auf dich wartet. Und darauf dürfen wir uns freuen. Es geht auf ein Ziel zu. Hier habe ich jetzt leider kein Originalbild. Es sind leider nur Zeichnungen, weil im Paradies war ich noch nicht gewesen. Aber was wichtig ist und was wir wissen dürfen, Gott hat alles gemacht. Warum? Damit er uns quälen kann? Damit Leid kommt? Nein. Weil er es gemacht hat. Du bist da, du hast das Leben, weil er dich gemacht hat. Und er hat dich gemacht, weil er dich liebt und weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Es ist so schön, wie einer mal gesagt hat, du bist ein Wunsch Gottes, den er sich selber erfüllt hat. Und das ist mir so tief ins Herz gegangen. Ich bin ein Wunsch Gottes? Ich kann es gar nicht glauben. Gott kennt mich nicht, sonst würde er vielleicht anders denken. Aber nein. Obwohl er mich kennt, wer ich bin und wie oft ich schon weggelaufen bin und naja, was ich alles gemacht habe. Meine Frau ist nicht hier, die kann also nichts erzählen. Aber es ist das Schöne, ich bin gewollt, du bist gewollt und du gehst auf ein Ziel zu, das Gott für dich bereitet hat. Und das ist das Wunderbare, was wir erleben dürfen oder was wir wissen dürfen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er macht es weiter. Aber mit einem Ziel, und das ist die Herrlichkeit, und das ist das Schöne. Aber es ist ja leider so, wie wir die Geschichte kennen. Ich sage Ihnen ja bestimmt nichts Neues. Sie haben gemeint, sie woanders gibt es was Besseres. Und da sind sie leider auf einen Lügner drauf reingefallen. der ihnen was versprochen hat, was er nicht halten kann. Der ihnen was verspricht, was nur Gott dir geben kann. Es gibt nichts in dieser Welt, was dir letzten Endes die Erfüllung geben kann. Und leider fallen heute immer noch mehr Menschen drauf rein, auf die Lüge vom Teufel. Und so war es auch mal eine Geschichte von einem Mann, der wollte glücklich sein, fröhlich sein, und der Teufel kam zu ihm und hat ihm die schönsten Bilder gezeigt von den Festen feiern und fröhlich sein, und die Leute sind alle dabei. Und er hat gesagt, wenn du das richtige Auto hast, dann hast du auch die richtige Frau. Und wenn du das Parfüm hast, ich hoffe, sie haben das richtige Parfüm, dann haben sie auch den richtigen Mann. Also Versprechungen über Versprechungen, die man da gemacht kriegt. Also seien Sie vorsichtig, hören Sie gut zu und passen Sie auf, welchem Parfüm. Es geht ja schon mit den Kindern los. Wenn Sie nicht diese Pampers haben, haben Sie keine glücklichen Kinder, das sind Sie eine Rabenmutter. Also diese Pampers, sonst geht's nicht. Versprechungen, Versprechungen. Und so hat auch der Teufel dem Mann Versprechungen gemacht, und er freut sich und lebt und macht sich weiter keine Sorgen. Nur was kommt, und wo wir sicher sein dürfen, das kommt, ist der Tod. Das Altwerden, Schwachwerden und der Sterben. Und dann wacht er auf. Wo? Im Himmel? Nein, beim Teufel. Und da ist plötzlich ganz alles anders. Ja, das kann er sein, das kann doch nicht ganz wahr sein. Und da geht er zum Teufel. Ja, was hast denn du da gemacht? Du hast mir doch, was weiß ich, Versprechungen gemacht. Da sagt der Teufel, ja, weißt du, mein Freund, das war unsere Werbeagentur. Die Wirklichkeit sieht leider was anders aus. Also bitte hören Sie nicht auf eine Werbeagentur, sondern auf den, der die Wahrheit kennt. Und das ist Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater. Wie steht da? Zum Vater kommt man nur durch mich, auch wenn die Menschen es nicht glauben wollen, die Welt nicht glauben will. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Außerhalb von ihm ist der Tod. Und das Schöne ist, Adam und Eva haben gesündigt. Und was hat Gott gesagt? Alter, lass sie gehen, lass sie leben, wie sie leben. Ich mache was Neues, ich mache was anderes. Aber nein, er hat sie aufgesucht. Und wie wir es erleben, Adam und Eva sind ja weggelaufen. Wir kennen ja die Geschichte. Adam, wo bist du? Und das ist ein Ruf, der nicht nur damals bei Adam und Eva erklungen ist, sondern bis heute klingt. Wo bist du? Ich suche dich. Gut, der eine oder andere wird vielleicht sagen, ja gut, Adam und Eva, die sind von Gott weggelaufen, aber das mache ich ja nicht. Machst du es wirklich nicht? Da war ein Großgrundstückbesitzer, also ein reicher Mann mit seiner Villa, ein tolles Leben, und er hatte auch Sklaven gehabt. Und der Sklave hat immer geschimpft mit den anderen, ja, unser Herr da oben, der sitzt gut, der ist fröhlich, der braucht nichts schaffen und so, so gut möchte ich es auch mal haben. Und dieser Grundbesitzer bekommt das zu hören und ruft den Sklaven und sagt dann, du willst also auch so leben wie ich? Ja, ja, so will ich. Gut, ich gebe dir die Chance, dass du so leben kannst wie ich auch. Du kannst alles haben, fühl dich hier wie der Herr im Hause. Nur da hinten, weißt du, da ist ein Stein und unter dem Stein, da liegt etwas. Das musst du liegen lassen, da darfst du nicht berühren. Der Sklave freut sich natürlich. Ach, endlich frei, endlich fröhlich, er kann machen, was er will. Aber irgendwann hat er dann doch genug. Weil wenn man jeden Tag viel zu essen hat, jeden Tag nur Fleisch zu essen hat, dann ist er einmal hier. Oder jeden Tag nur dieses oder jenes hat. Ja gut, viele Frauen haben. Die Araber sind ja alle so glücklich, die haben viele Frauen. Aber ich weiß es nicht, ob die wirklich glücklicher sind wie ich oder der andere. Versteht das, was ich sagen will? Und dann fängt dieser eine Stein, geht nicht mehr aus seinem Kopf. Was ist denn da dahinter? Mein Herr hat da noch irgendwas, was ich nicht wissen darf, was ich... Aber ich muss das wissen, ich muss das wissen. Und ich kann ja nur einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Und dann geht er hin, hebt ihn auf und dann macht dann Zettel auf und da steht, na du, Adam, geh an deine Arbeit. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Letztendes haben wir alle gesündigt. Letztendes, ich glaube... Ich bin nicht der Typ, der Versuchungen widerstehen kann. Es ist aber der Jesus, der mich hält und der mich bewahrt. Also ich bin auch schuldig vor Gott. Gott, jetzt haben wir noch was, kommt nämlich noch was. Gott sucht nur, nicht nur dich. Er hat nicht nur Interesse an dir und der neben dir sitzt, oh, lass ihn. Nein, Gott sucht nicht nur dich, sondern wir kennen die Geschichte von Kain und Abel, wo Gott dann auch fragt, hör mal, wo ist denn dein Bruder? Was hast denn du mit deinem Bruder gemacht? Der sollte doch hier bei dir sein. Wo ist dein Bruder? Und so werden auch wir gefragt, wo ist mein Bruder? Wo ist meine Schwester? Gott sucht uns, er sucht dich, aber er fragt auch uns, er fragt auch mich, wo ist dein Bruder? Und wir können anfangen, also in Genesis, im ersten Buch Mose, bis hin zur neuen Zeit. Gott hat immer wieder Menschen gerufen. Wir haben es heute im Glaubenskurs ja auch gehört von Jerusalem, wie Jesus um die Stadt weint und gesagt hat, wie oft habe ich versucht, euch zu rufen, zu sammeln, ich liebe euch, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt es nicht gewollt. Wir erleben es im Alten Testament immer wieder, wie Gott Menschen ruft, wie er Abraham ruft und ihn setzt her, du bist ein Zeichen für die Liebe Gottes und durch dich sollen alle Menschen gerettet werden. Aber Gott hat nicht nur die Abraham gerufen, sondern auch die Propheten. Und immer wieder Menschen gesetzt, die Zeugnis gegeben haben, kehrt um zu Gott. Er ruft dich. Und dann im Hebräerbrief haben wir auch teilweise gelesen oder den Glaubenskurs, am Ende der Zeit hat Gott seinen Sohn gesandt. Gott beruft seinen Sohn. Und was macht er? Er sagt auch, kommet her zu mir alle. Wir haben einen Gott, der ruft und der seine Liebe zeigt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns zu rufen. Jetzt geht es halt eben nicht mit der Technik. Warte mal. Das ist fast normal. Und dann in Johannes 17, 18, müsste jetzt normalerweise hier erscheinen, aber macht ja kein Problem. Und 17, 18 heißt es, so wie mich mein Vater in die Welt gesandt hat, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Verstehen wir es? Der Vater liebt dich, er sendet seinen Sohn. Aber er möchte aber auch, dass wir gehen und von der Liebe, von dem, was wir erfahren haben, weiterzugeben. Jesus beruft seine Jünger. Und da geht es nicht darum, dass ich die Erfüllung finde. Gott hat mich wunderbar versorgt, all die Jahre. Ich habe oft gedacht, was mache ich nachher? Was tue ich? Aber er ist treu. Aber es geht nicht darum, und bitte suche nicht deinen Willen und deine Erfüllung. Und da ist nämlich ein Wunder, was geschehen ist. Wenn ich gedacht habe, ja, wenn ich das gehe und das verlasse, ja, dann ziehe ich den Kurzen. Nein, im Gegenteil. Wenn ich ihm vertraut habe und gegangen bin, dann hat er mich gesegnet. Und so sagt auch Jesus, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen durchzusetzen. Es geht nicht um meinen Willen, was ich will, was ich denke und wie ich glaube, sondern um zu tun, was der will, der mich geschickt hat. Und das ist wichtig. Und das müssen wir lernen. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und wir dürfen ihm vertrauen. Er ist da. Hoppla, hatte ich das? Gut, das war dann die Stelle, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und das kann leider auch oft ein Leidensweg sein. Aber gerade in diesen Leidenswegen können wir ein Zeugnis sein für die Liebe Gottes, indem wir sagen, ja, äußerlich geht's nicht gut, aber in meinem Herzen habe ich den Frieden Gottes. Und Gott ruft, er ruft, er ruft. Und er ruft heute und auch morgen. Er hat die Aposteln gerufen und hat sie in die Welt gesandt. Wie lange haben wir? Bis 7 oder kurz nach 7? Macht nichts, gut. Nein, jetzt kommen wir ein bisschen. Gott ruft, er hat nicht nur im Alten Testament gerufen, sondern auch im Neuen Testament. Und es ging los in Jerusalem und von Jerusalem die umgebenden Städten und Dörfern und Ländern bis hin nach Deutschland. Und dann gingen Missionare weiter, auch nach Brasilien und Paraguay. Und so war es dann auch, jetzt kommt ein bisschen Geschichte von der Mission, weil die meisten kennen die Mission ja nicht. Und Gott hat gerufen, und zwar 1962, James Radcliffe. Und es waren damals nur 7 Personen, die er gerufen hat und die er ausgesandt hat nach Brasilien. Und so kam es dann 1965, sind dann die ersten Missionare nach Brasilien gegangen, haben doch die erste Station gegründet unter großer Not und großem Einsatz. Weil drüben war noch alles Urwald. Und man konnte nicht mit dem Auto oder so mal schnell mal dahin fahren und dann am Wochenende was kaufen, sondern die ersten Missionaren damals, die haben sehr viel gelitten. Wir leben heute schon fast im Luxus, da können wir gar nicht mitreden. Aber sie waren bereit zu gehen. Und dann 1972 ging es auch nach Paraguay. Es wurden dann verschiedene Stationen gegründet, Pirajuí, Boichacua. Aber, wie gesagt, ein Leben mit Gott ist nicht immer ein Leben der Erfüllung. Es war dann auch 1975, als das Missionsflugzeug abgestürzt ist und 7 Brüdern und Schwestern haben ihr Leben damals nicht verloren, sondern Gott hat sie gerufen zu sich nach Hause. Und das ist, was wir glauben dürfen, wo wir darauf vertrauen dürfen. Egal wie hoch unser Einsatz ist, es geht nicht auf ein Ende, sondern es geht auf die Herrlichkeit zu. Und was für unsere Aufgaben dann drüben sind in Paraguay, das sind dann Arbeiten in der Landwirtschaft. Wir versuchen ihnen dann zu helfen, nicht nur mit dem Wort Gottes, sondern auch mit praktischer Liebe, indem wir in der Landwirtschaft mithelfen mit Samen, mit Tieren und versuchen, dass sie so ein anderes Leben bekommen. Jetzt muss ich gucken, die Bilder stimmen. Ah, jetzt kommt es doch. Das war ein Punkt, den wir haben. Entschuldigung, jetzt muss ich gucken. Es ist etwas anders. Der zweite Punkt, den wir haben, nochmal stehen wir wieder zurück, ist die Krankenarbeit. Gott ruft Menschen in die verschiedenen Bereiche. Und für uns ist es wichtig, dass wir nicht nur Ärzte aussenden. Hier hatten wir einen Arzt, der heute leider nicht mehr in der Mission ist, die dann die Kranken versorgen, sondern wir tun auch Krankenpfleger ausbilden, die dann die Leute betreuen können, Medizin weitergeben können. Gott ruft aber auch in die Schularbeit. Ganz links auf dem Bild ist meine Frau mit ihrer Klasse. Das ist der dritte Teil unserer Arbeit in Südamerika, in der Schularbeit, damit die Indianer lernen, lesen und schreiben. Leider haben wir eine Tendenz in Südamerika, lass die Indianer so leben, wie sie leben. In ihrer Kultur, sie sind glücklich, aber leider ist nicht wahr. Und die Indianer haben sich vor kurzem getroffen, verschiedene Stämme, und haben eine Bitte an die Regierung, nein, wir wollen Schule haben, wir wollen Ausbildung haben, wir wollen die gleichen Rechte haben wie die Paraguayer oder Brasilianer. Dass wir auch über unsere Kultur lernen, wo wir herkommen, ist gut, aber das darf es nicht allein sein. Und der vierte Punkt ist also die Schularbeit. Eine andere Arbeit, die wir machen, ist eine Übersetzung. Harald Fürstenau hat viele Jahre an der Übersetzung der Guarani-Sprache, der Bibel gearbeitet, die er dann fertiggestellt hat. Dann natürlich auch Radioarbeit, weil die Wege sind sehr oft schlecht. Jetzt Dezember, Januar, Februar hatten wir auch in Paraguay so viele Unwetter, dass wir nicht hingehen könnten. Aber das Wort ist nicht gebunden und so helfen wir auch den Indianern, dass sie selber Unterricht machen. Hier spricht der Aceh-Indianer auch mit der Aceh-Sprache. Inzwischen durch die Missionsarbeit ist dann auch eine Gemeinde entstanden, und zwar die ICLENU, Iglesia Evangelica Indigena Unida. Das ist die evangelische freie Indianergemeinde. Es geht nicht darum, dass wir jetzt eine Baptistengemeinde, eine Nazarenergemeinde oder Mennonitengemeinde machen, sondern unser Ziel ist es, dass die Indianer ihre eigenen Gemeinde machen und in der Hoffnung auch, dass sie später auch selber als Missionare hinausgehen. Es ist nicht einfach für die Indianermissionare, diesen Dienst zu tun. Und für uns ist es auch nicht einfach, wie gehen wir damit um? Weil wenn sie Zeit nehmen für den Dienst, können sie nicht auf ihren Feldern arbeiten. Aber wenn wir auf der anderen Seite ihnen einen Lohn geben, dann will jeder Missionar oder Pastor werden, weil dann verdienen sie das Geld. Also von daher ist es nicht schwierig. Aber es ist jetzt nicht nur in Paraguay, dass wir dort eine Gemeinde, inzwischen geht es sogar international über die Grenzen hinaus. Bei uns in der Nähe war jetzt das erste Treffen gewesen, ein internationales Indianergemeindetreffen, und dann kamen sie von Paraguay, Peru, Brasilien, Bolivien, kamen die verschiedenen Indianergemeindevertretern, um darüber zu beten und auch zu fragen, welchen Plan hat Gott für uns Indianer? Und unser Ziel ist dann, wie oben links, dass irgendwann mal ein Indianer auch mit einem Weißen zusammenlebt, dass es nicht mehr um Weiß, Braun, Schwarz oder Rot geht, sondern wissen dürfen, du bist geliebt von Gott. Wir hoffen, dass wir mal auch in Paraguay, in Argentinien eine Arbeit anfangen können, aber es fehlt leider an Mitarbeitern, um diese Arbeit zu verwirklichen. Links ist Brigido, ein Indianer, er ist nach Argentinien gegangen, und wir dürfen uns auch freuen, er hat auch schon eine kleine Gemeinde. Doch Gott ruft dich, Gott ruft auch diese Menschen, und wir dürfen wissen, dass wir einen wichtigen Auftrag haben. Missionsauftrag, die Arbeit ist manchmal ein bisschen schwierig. Da macht man sich auch mal dreckig und es geht mal schwierig voran. Oh, ich hoffe, dass Sie mit anpacken. Es geht jetzt nicht um unsere Mission in Paraguay, sondern weltweit. Wir haben Haiti geholt. Da ist jetzt auch großer Schlamm und Dreck und Aufbauen. Da sind Menschen gefordert, die nicht nur im Missionsauto sitzen, sondern die auch mal rausgehen und anpacken und feste die Mission unterstützen. Und so mich mitbekommen und hier gesehen habe, ich glaube, ihr seid da schon sehr aktiv. Das ist jetzt das letzte Bild. Was wichtig ist und was das A und Omen O in der Missionsarbeit ist, sehen wir hier, der Mann, der betet. Du hast gesagt, Jakobus hatte dicke Knie gehabt. Warum? Vom Knien. Er ist wirklich vor Gott auf die Knie gegangen, hat ihn gebeten, Herr, sende Arbeiter in das Feld. Sorge dafür, dass Menschen dich kennenlernen. Und das ist das Wichtigste, was wir tun können. Wir werden es nicht jetzt machen, aber wir werden es nach der Missionsstunde machen. Und im zweiten Teil werde ich dann auch ein bisschen mehr berichten, was wir für einen Dienst bei den Aceh-Indianern machen. Aber das ist ein argentinischer Indianer, der durch die Arbeit eines anderen Indianers gläubig wurde. Beten Sie für die Menschen. Und ja, knie dich auch mal vor Gott. Ich bin ein sehr stolzer Mensch und es hat lang gedauert, bis ich mich hingekniet habe. Ich habe immer gesagt, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, und natürlich knie ich mich auch hin oder so. Ja, dann knie dich hin. Sagen und dann wirklich tun, habe ich gemerkt, das ist doch manchmal ganz anders. Und ich muss sagen, ich bin zähneknirschend vor ihm auf die Knie gegangen, obwohl ich gesagt habe, du bist mein Herr, ich tue was mir. Aber so ist manchmal der Selbstbetrug da. Doch, Jesus, du bist der Herr, ich liebe dich. Ja, dann knie dich hin, bet mich an und geh in den Dienst. Ich wollte es nicht, war ein langer Kampf. Aber heute bin ich dankbar. Nach 30 Jahren bin ich dankbar für das, was ich erleben durfte. Und Gott ist treu. Und ich kann nur darüber staunen. Gut, also wie gesagt, nach der Pause geht es dann weiter mit der Arbeit über den Dienst, den wir tun. Ganz kurz, es wird nachher vielleicht dem einen oder anderen sehr negativ sein, was ich berichte. Aber mir geht es darum, zu zeigen, wie denkt ein Indianer, wie fühlt ein Indianer. Und ich hoffe, ich kann Sie dort hineinnehmen in die Lage eines Indianers. Es sind ganz tolle Menschen. Wir empfangen viel Liebe von ihnen und es ist schön bei ihnen. Gut, dann bis hierhin.